Schweiz gilt als eines der erfolgreichsten Länder weltweit. Hoher Wohlstand, tiefe Arbeitslosigkeit und ein leistungsfähiger Staat. Trotzdem mehren sich Zweifel darüber, ob das Modell auch in Zukunft noch trägt. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Langsam, schleichend und unbemerkt wächst dabei die Bürokratie. Im Staat genauso wie in der Privatwirtschaft. Es wird immer mehr verwaltet und kritische Stimmen sagen, gleichzeitig immer weniger geleistet. Schweizerinnen und Schweizer ziehen sich zunehmend in gut bezahlte Verwaltungsjobs zurück, während die zentralen, produktiven Tätigkeiten immer mehr von ausländischen Arbeitskräften übernommen werden. Was ist dran an dieser These? Leben wir noch in einer Leistungsgesellschaft oder schon in einer Wohlstandsverwaltung? Und welche Rolle spielen da dabei Zuwanderung, Bildungspolitik und staatliche Anreize? Antworten darauf hat mein Gast diese Woche. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit dem Matthias Binswanger, Ökonom, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordostschweiz in Olten, Privatdozent an der Universität St. Gallen und Glücksbuchautor. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie sagen, in der Schweiz gaukelt man uns eine Leistungsgesellschaft vor, dabei werden wir immer bürokratischer. Das ist eine ziemlich provokante Aussage für eines der reichsten Länder der Welt. Woran machen Sie fest, dass die Leistung heute nicht mehr dort erbracht wird, wo man sie vermutet?
Ja, das Ganze ist ein relativ komplexer Zusammenhang. Und ich will jetzt nicht sagen, dass in der Schweiz keine Leistung mehr stattfindet oder wir uns verabschiedet haben von der Leistungsgesellschaft. Aber was wir beobachten, ist eine gewisse Diskrepanz. Oder? Auf der einen Seite sehen wir, es gibt immer mehr Menschen, die irgendwie überfordert sind, in dieser Leistungsgesellschaft nicht mehr mitkommen. Burnout und so ein Phänomen. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt in die Ausbildung geht, auch ins Studium, dann sieht man, in Wirklichkeit wird eigentlich immer weniger gefordert. Also es ist gar nicht mehr so viel Leistung notwendig heute. Und das scheint wie nicht zusammenzupassen. Und auf der einen Seite reden wir so grossartig von Leistungsgesellschaft und unglaublich, was da alles verlangt wird heute von diesen Kindern, von diesen Jugendlichen, von diesen Arbeitnehmenden. Und auf der anderen Seite dann eben, ja, wo ist eigentlich die Leistung, die da wirklich verlangt wird? Dann sehen wir da gar nicht grossartige Leistungen. Aber das ist wahrscheinlich auch das Problem schon. Es kommt darauf an, welche Leistungen. Und die Leistungen, die man eben heute verlangt, zum grossen Teil, sind keine wirklich grossartigen Leistungen.
Gut, also auf das Thema Bildung und auch auf Ihre kritische These zum ganzen Bildungssystem. Bei uns kommen wir nachher im Detail noch. Ich will noch darauf bleiben, dass man einerseits ja jetzt zunehmend hört, ja, aufblähten Verwaltungsapparat, immer mehr Leute in der Verwaltung. Aber Sie sagen, das gibt es natürlich auch in der Privatwirtschaft, nicht nur in der Verwaltung.
Richtig, und das bedingt sich ja auch gegenseitig, weil wenn es neue Regulierungen gibt, also wenn es jetzt zum Beispiel strengere Datenschutzvorschriften gibt, dann müssen halt Betriebe einen Datenschutzbeauftragten anstellen. Dann muss man ein Datenschutzkonzept erarbeiten in einem Unternehmen. Da gibt es auch wieder Leute, die dafür dann zuständig sind, dass halt das eine bedingt das andere. Und wenn man natürlich dann streng reguliert, dann findet Unternehmen typischerweise Weg, wie man die Regulierung kann umgehen kann. Was zur Folge hat, dass man noch strenger reguliert und noch detaillierter reguliert. Und so schaukelt das eine das andere in die Höhe.
Und ist das jetzt ein Wohlstandsphänomen oder ein strukturelles Problem?
Es ist eigentlich beides, oder? Also natürlich ist es in einem gewissen Ausmaß ein Wohlstandsphänomen, weil unser Hauptproblem ist ja nicht mehr, wie produzieren wir jetzt genügend grundlegende Güter, oder, die wir brauchen zum täglichen Überleben. Die sind gewährleistet, die haben wir alle. Und dann fängt man natürlich zunehmend sich an beschäftigen damit, Zum Beispiel mit Aspekt von Sicherheit, oder? Ist das Leben genügend sicher in der Schweiz, wo man muss auch überall Massnahmen ergreifen. Man fängt an, sich zu beschäftigen mit Fragen von Ökologie, oder? Ist das nachhaltig, wie wir da wirtschaften? Und dann müssen da Massnahmen getroffen werden, dann muss man das überprüfen. Und all diese Sachen fördern natürlich die Bürokratie. Und unsere Wirtschaft wird immer komplexer, oder? Wir haben immer kompliziertere Abläufe, die in dieser Wirtschaft drin sind, was auch wieder nach mehr Bürokratie ruft. Und was man dann beobachtet insgesamt, ist, dass sich Beschäftigung eigentlich verlagert weg von der Produktion. Also wenn man heute in eine Fabrikhalle geht, da treffen wir ja kaum mehr Menschen an, da sind ja noch Roboter und Maschinen. Aber auf der anderen Seite sehen wir haben immer mehr Menschen, die in der Bürokratie beschäftigt sind. Also wir arbeiten nicht mehr in der Produktion in Wirklichkeit, sondern eben zunehmend in der Bürokratie. Und wenn ich jetzt von Bürokratie da rede, dann meine ich damit eigentlich nicht die traditionelle, alte Beamtenbürokratie, die man sich da vielleicht noch vorstellt, weil die ist weitgehend heute überholt. Sondern das ist eigentlich
also da haben wir ein falsches Bild oder falsches.
Ja, also wir haben da nicht mehr riesige Büros beim Staat, wo ganz viele Menschen sitzen, sondern die neue Bürokratie ist vielmehr so eine Art, ich nenne das eine Controlling-Bürokratie, wo man immer mehr eigentlich Tätigkeiten hat, die eben mit Controlling zu tun haben, mit Organisation, mit Überwachung, mit Verwaltung, aber auch mit Zertifizierung, mit Compliance. All das sind Tätigkeiten, die in die neue Bürokratie gehört.
Und zwar auf beiden Seiten, ja. Staat und Wirtschaft.
Richtig, auch Qualitätskontrolle zum Beispiel. Und jetzt beobachten wir zum Beispiel, wenn wir in eine Bank gehen, oder, dann sehen wir, es braucht immer weniger Finanzanalysten, weil das macht ja KI heute. Die kann eigentlich Portfolios perfekt anpassen in viel kürzerer Zeit, als das Menschen jemals könnten, weil die kann in kurzer Zeit alle Marktbewegungen erfassen, die es global gibt und daraus optimale Anlageentscheidungen ableiten. Also braucht es da weniger Leute, die arbeiten. Gleichzeitig sehen wir aber, dass immer mehr die Compliance-Abteilung in einer Bank zur grössten Abteilung wird. Und dort arbeiten dann eben entsprechend mehr Leute, sodass insgesamt natürlich Beschäftigung gar nicht abnimmt in der Bank, sondern es verschiebt sich einfach von der Finanzanalyse zur Compliance.
Könnte man dem jetzt nicht einfach auch entgegenhalten? Das ist vielleicht der Preis, den wir zahlen müssen für Rechtsstaatlichkeit, Qualitätssicherung, Vertrauen und grundsätzlich die Grundpfeiler von unserer Gesellschaft.
Ja, da in einem gewissen Ausmaß ist das so. Dass natürlich, wie gesagt, wir neue Ansprüche auch stellen. Eben, wir wollen mehr Sicherheit haben, wir wollen mehr Qualitätskontrolle haben, dass das alles gewährleistet ist. Und das ist ja zunächst auch mal verständlich und auch gut. Aber irgendwann schiesst das natürlich über ein gewisses Ziel raus, wo es suboptimal wird. Das heisst, irgendwann fängt man an, auch zu behindern, denn andere Tätigkeiten, weil man schränkt Freiheit auf die Art immer mehr ein. Und wir müssen einen immer grösseren Anteil von unserer Arbeitszeit eigentlich aufwenden für die Bürokratie. Also zum Beispiel Spitäler, oder? Wenn man da in der Schweiz schaut. Ein gutes Beispiel ist das Universitätsspital Zürich. Und da hat man verglichen das Jahr 2009 mit dem Jahr 2022, oder? Wie hat sich Beschäftigung entwickelt? Dann sehen wir Ärzte, starke Zunahme bei 70%, wenn man es anschaut von den Kosten, also Salärkosten für Ärzte. Pflege, keine grosse Zunahme, da hat man gespart bei 12%. Und dann schauen wir in die Verwaltung, dann hat es um 260% etwa zugenommen. Das heisst, ein immer grösserer Anteil der Menschen, die im Spital arbeiten, hat gar nichts mehr mit ärztlicher und pflegerischer Tätigkeit zu tun, sondern ist mit dem komplexen System Gesundheitswesen beschäftigt, das zu verwalten. Und das ist nur der eine Aspekt von Bürokratie, ne? Wo wir Leute haben, die tatsächlich in dieser Bürokratie arbeiten. Wenn ich jetzt als Zweites anschaue, die Arbeitszeit vom Arzt oder vom Pflegepersonal, und ich schaue mal, was machen denn die so während einem Tag, dann kann man feststellen, dort muss auch ein immer grösserer Anteil von der Arbeitszeit nicht für ärztliche Tätigkeit aufgewendet werden,
also
sondern auch für Bürokratie.
So quasi.
Genau, der muss Bericht schreiben, der muss alle möglichen Daten erfassen, der muss abgleichen, das, was er jetzt mit dem Patienten gemacht hat, mit irgendwelchen anderen Daten, sodass eigentlich der Anteil für die ärztliche Tätigkeit auch immer mehr zurückgeht. Und da sieht man dann, dass die Bürokratie zunehmend zu einer Behinderung wird. Oder? Das heisst, man behindert die eigentliche Tätigkeit, die man will. Man will ja eigentlich Ärzte haben, die kranke Menschen heilen. Und nicht Ärzte, die in erster Linie damit beschäftigt sind, irgendwelche Berichte zu schreiben oder Daten zu erheben.
Und machen wir das bewusst? Oder sind wir da einfach, ich sage jetzt mal, also zunehmend drin hineingerutscht? Und gibt es denn überhaupt, ich sage jetzt mal, ein Opting-out aus dieser Spirale, wo wir uns offenbar jetzt hier in allen Bereichen drin befinden?
Ja, da kommt natürlich noch etwas anderes dazu, dass wir eigentlich heute so eine Absicherungsmentalität haben. Das heisst, das grösste Interesse der meisten Menschen, die beim Staat arbeiten, aber genauso in der Privatwirtschaft, ist, Hauptsache, ich bin nicht verantwortlich, wenn irgendwie ein Fehler passiert, wenn irgendetwas schief läuft. Hauptsache, ich kann nachweisen, ich habe alles gemacht, was notwendig ist. Das liegt einerseits daran, an einer sehr stark ausgebauten Produktehaftung, oder? Wo immer jemand verhaftet am Schluss. Oder? Und andererseits liegt es natürlich auch an den Medien, weil wenn irgendetwas passiert irgendwo, wir sehen es jetzt gerade in Kramaltana, was ist die wichtigste Frage?
Wer ist schuld?
Wer ist schuld? Wer hat da versagt? Wer ist da seinen Pflichten nicht nachgekommen?
Unwesentlich ist die Frage nicht,
sie ist nicht unwesentlich. Nein, sie ist nicht unwesentlich, aber man kann das natürlich dermaßen übertreiben, dass eigentlich das Hauptmotiv der meisten nur noch ist, sich abzusichern. Oder? Und das heisst jetzt wieder mit der Bürokratie, nicht? Wir machen natürlich unglaublich viele Massnahmen, um uns abzusichern. Zum Beispiel ein wesentlicher Treiber jetzt wieder im Spital für Bürokratie ist Qualitätskontrolle. Und da werden dann über 200 Indikatoren erhoben für Qualität, oder, wo alle überprüft werden, wo alle gemessen werden. Und dann sagt man natürlich, ja, das ist ja nur zu unserem Gunsten, zu unserem Wohl.
Ja.
Auf die Art können wir mit grosser Sicherheit in ein Spital gehen, dass da alles richtig ist. Aber am Schluss hat der Arzt und das Pflegepersonal genau aus dem Grund keine Zeit mehr für Patienten, weil sie dermaßen damit beschäftigt sind, mit der Erfüllung von diesen Aufgaben. Oder dass am Schluss Zeit fehlt für das, was eigentlich wichtig ist.
Gut, ja, aber also, jetzt sind wir in dieser Spirale drin. Also wer geht denn jetzt her? Ich nehme jetzt das Beispiel von Ihren 200 Merkmal Qualitätssicherungsspital. Da müsste jetzt einer hergehen und sagen, okay, für dass es uns allen gut geht, wir gut behandelt werden, würden, ich weiss doch auch nicht, 120 gelangen, nicht 200. Also wer geht denn jetzt her und geht in die andere Richtung?
Ja, niemand natürlich, genau aus dem Grund, den ich vorhin gesagt habe.
Weil
dann wäre ja der schuld, ja. Wenn genau das passiert, was jetzt da vor allem von den Indikatoren erfasst worden wäre, wo man jetzt abgeschafft hätte. Oder? Mhm. Und darum passiert genau das nicht. Oder? Und was wir dann machen, die Wirklichkeit, wir tun im ganz kleinen Bürokratie ein bisschen abbauen, oder? Also irgendein Formular ist jetzt vereinfacht worden oder kann jetzt mit Hilfe von KI ausgefüllt werden. Und das tun wir dann als Bürokratieabbau darstellen. Auf der anderen Seite, im Grossen, bauen wir aber Bürokratie immer mehr aus. Und ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, der Datenschutz. Oder? Dort kann man sehr schön auch sehen, wie das eigentlich zu einem Ärgernis wird. Oder? Der Datenschutz mit der ganzen Einführung von KI und so weiter, mit der ganzen Big Data, also den Daten, die man heute überall erhält, ist das zu einem wichtigen Thema geworden. Und der Datenschutz begegnet uns aber meistens als tägliches Ärgernis, wenn ich irgendeine neue Seite anklicke im Internet.
Oder?
Dann muss ich da sagen, bin ich bereit, meine Daten zu teilen oder nur die wirklich wichtigen Daten. oder gar keine Daten. Meistens ist mein Finger schneller als ich. Ich drücke einfach auf irgendwas. Hauptsache der Banner ist weg.
Aber Herr oder... Wittmann, das ist Bequemlichkeit.
Ja, das ist nicht Bequemlichkeit jetzt nur, sondern ich würde sagen Realitätssinn. Weil ich weiß ja nicht, sowieso nicht, was mit meinen Daten passiert. Hat das irgendeinen Einfluss, was ich da anklicke? Keine Ahnung. Kann ich das überprüfen? Nein, ich kann
also, den Staat... Sie ganz einfach einmal.
Kann den Staat überprüfen, der zuständig wäre? Nein, der kann es natürlich auch nicht überprüfen. Das heisst, wahrscheinlich haben wir wegen dem jetzt nicht das Gefühl, unsere Daten sind sicherer geworden, weil ich da zufällig irgendwas anklicke auf gewissen Seiten. Andere Seiten fragen mich dann wieder nicht. Wieso fragt mich nur diese Seite und die anderen nicht? Also was heisst das überhaupt? Denn Unternehmen müssen aber eine gewisse Größe Datenschutzbeauftragte haben. Sie müssen Datenschutzkonzepte erarbeiten. Einen unglaublichen Aufwand, oder? Mehr Bürokratie. Aber das eigentliche Problem, die Datensicherheit ist am Schluss gar nicht gelöst, weil wir können das gar nicht wirklich überprüfen, ob die Daten jetzt sicher sind oder nicht.
Wenn wir jetzt noch mal zurückgehen in die Verwaltung, also in die staatliche Verwaltung, dann stellt man ja auch fest, dass der Anteil von der Verwaltung an der Bevölkerung in der Stadt viel grösser ist als in den Gemeinden. Also sind die Werte, wo man sich setzt, in der Stadt einfach viel grösser oder sind die Gemeinden viel effizienter? Oder warum ist das Verhältnis so ein grosser Unterschied zwischen grossen Städten und vielleicht ländlichen Gemeinden?
Ja, das liegt natürlich auch daran, dass Städte sehr viel natürlich Zentrumsleistungen erbringen, auch für die umliegenden Gemeinden. Und dann natürlich die komplexeren Verwaltungen haben. Und dann müssen wir natürlich sehr aufpassen, gerade bei ländliche Gemeinden, oder? Und das ist auch ein Aspekt von der ganzen zunehmenden Komplexität, oder? Dass die vielgepriesene Gemeindeautonomie, eben mit deren ist es auch nicht so weit her, weil gerade ländliche Gemeinden, weil sie kleiner sind, oder, sind bei vielen Fragen überfordert. Wenn man zum Beispiel das Baurecht nimmt, das ist dermaßen komplex heute, dass eine typische kleinere Gemeinde gar nicht in der Lage ist, mit dieser Komplexität zu befassen, was passiert. Man tut es einfach outsourcen. Es gibt überall spezialisierte Büros mittlerweile, die für Gemeinden solche Dienstleistungen dann erbringen. Und, das heißt,
und man belastet Gericht mehr, genau, wegen falschen...
Und eben, es kommt dann natürlich nicht zum Ausdruck in den Zahlen, oder? Mhm. Die sind dann zwar relativ klein, da die ländlichen Gemeinden, müssen aber sehr viele Leistungen outsourcen und von außen einkaufen. Und das ist natürlich letztlich auch eine Entwicklung, die die Direktdemokratie in Frage stellt. Weil die wird dann zunehmend zur Farce, wenn irgendwelche professionalisierten Büros entscheiden über Baugesuche und über irgendwelche Konzepte, die auf Gemeindeebene müssen, erstellt werden.
Und das
dann funktioniert nicht, das nicht mehr wirklich.
Sondern es ist zunehmend
das so. Das können wir sehr breit gefächert beobachten. Also. Ja.
Aber ist es dann so, dass, Sie haben gesagt, die Zentrumslasten. Ist es dann so, dass man so sagen kann, Zürich bietet halt viel mehr, darum wird in Zürich auch viel mehr nachgefragt? Und das führt natürlich dann auch wieder all die vielen Stellen, die sich um all die Angebote kümmern müssen.
Das ist richtig. Und dann ist natürlich noch die Frage, ja, welche Zentrumsleistungen sind überhaupt erwünscht, oder? Und welche behindern nicht eigentlich mehr Bevölkerung? Also, es ist natürlich längst nicht alles vor allem gewollt, was da gemacht wird in Zürich oder auch in anderen grösseren Städten. Das sind dann natürlich weitere Diskussionen, die wir da haben. Aber was vielleicht in dem Zusammenhang dann auch noch interessant ist, oder? Wenn wir eben gerade jetzt Verwaltung anschauen, den Staat, dann sehen wir natürlich nie, ist der Anteil von Schweizer höher als bei den Staatsangestellten. Oder? Also dort arbeiten nach wie vor über 90% sind Schweizer, die dort arbeiten.
In der Gemeinde wie in der Stadt?
In der Gemeinde wie in der Stadt, ja. Und das ist eben so eine Entwicklung, die ich als Luxemburgisierung schon bezeichnet.
Wieso Luxemburgisierung? Ich habe das gelesen. Von wo kommt das Wort?
In Luxemburg die Entwicklung natürlich noch viel weiter fortgeschritten ist, wie in der Schweiz, weil wie funktioniert Luxemburg? Luxemburg ist ein relativ kleines Land, das in erster Linie lebt heute von einem gut funktionierenden Finanzsektor. Und wer schafft in dem Finanzsektor? Ja, natürlich nicht Luxemburger in erster Linie, sondern Ausländer, die täglich zum grössten Teil als Grenzgänger auf Luxemburg kommen und am Abend wieder gehen. Und wo arbeiten die Luxemburger? Die arbeiten in erster Linie beim Staat. Also die verwalten sozusagen den hohen Wohlstand und sind da in gut bezahlten Jobs beim Staat. Und die eigentliche Wirtschaftsleistung, die wird hauptsächlich von Ausländern erbracht.
Aber jetzt sind wir noch nicht bei uns. Oder Sie sagen, wie gehen die in diese Richtung?
In der Schweiz sind wir noch nicht so weit, aber wir haben natürlich eine Tendenz auch in diese Richtung. Und darum rede ich auch von Luxemburgisierung, dass wir eigentlich beschlossen haben in der Schweiz, nicht bewusst, aber das ist einfach das, was wir sehen. Gewisse Berufe machen wir nicht mehr selber oder das übergeben wir den Ausländern. Es ist nicht nötig, dass wir uns da abrackern mit gewissen Tätigkeiten.
Aber jetzt ganz ehrlich, ist das nicht immer schon so gewesen? Haben einfach Tätigkeiten, die wir nicht mehr wollen, machen, zugenommen.
Das, ja, und vor allem sind es ganz andere Tätigkeiten, als wir meinen. Oder? Das sind zum Beispiel natürlich einerseits Tätigkeiten wie der Pflege zum Beispiel. Dort liegt das auf der Hand, oder? Weil die sind ja auch relativ schlecht bezahlt. Aber was wir natürlich zunehmend beobachten, ist, dass Schweizer nicht mehr Ingenieur werden zum Beispiel.
Also das ist ja an und für sich eine gesuchte Tätigkeit.
Ja, es ist ein relativ aber ein strenges Studium. Es ist gar nicht mit einem hohen Sozialprestige versehen. Also wenn man in den Medien lesen oder so, wenn lesen wir da je etwas von einem tollen und faszinierenden Ingenieur.
Ja, was ist mit unserer MINT-Offensive passiert?
Ja, eben. Einerseits will man MINT-Offensive machen und auf der anderen Seite sind aber die Anreize in der Gesellschaft so gesetzt, dass eigentlich das gar nicht attraktiv ist, zum Beispiel Ingenieur zu werden. Da muss man sich auch nicht wundern, dass nicht mehr der Beruf ergreift. Und jetzt hat man ja auch immer noch versucht, Frauen zu fördern. Oder? Seit Jahrzehnten fast schon vollkommen erfolglos. Oder? Was stattdessen stattfindet, ist eigentlich eine Feminisierung vom Mann. Die ergreifen auch immer weniger die MINT-Fächer und verabschieden sich auch langsam. Und wie geht es denn doch noch? Ja, es geht natürlich in dem Ausländer. Natürlich die Tätigkeiten zunehmend erfüllen. Also wenn man jetzt in der ETH schaut, bei Studien dann auf höherer Stufe, also Master, Doktor, da sind natürlich die überwiegend mehr sind dort Ausländer, wenn man Ingenieurstudiengänge jetzt anschaut. Und es ist eben auch nicht so, wie man dann...
Und das hat jetzt, wenn ich Sie davon unterbreche, nur, also nicht damit zu tun, dass wir zu wenig Leute haben per se, sondern Sie sagen, es fehlt am Prestige am Schluss vom...
Genau, und auch am Willen, sich da anzustrengen mit Mathematik und so Sachen, sich mühsam zu beschäftigen. Weil, wie gesagt, das wird ja nicht belohnt. Was wird denn heute belohnt? Ein Influencer, der irgendwie da einen Haufen Followers und Likes hat auf dem Internet, der irgendwie Sozialprestige hat. Wenn in der Wirtschaft ein Manager, das ist auch etwas Tolles.
Die ja, tauchen aber auch. Ein Verwaltungsangestellter hat der Prestige, wenn sie in der Verwaltung arbeiten. Oder haben sie dort einfach wahnsinnig
bequeme Arbeitsbedingungen? Habe ich gerade sagen, viel bequemer Studium. Oder? Da muss ich mich nicht so anstrengen wie als Ingenieur. Oder? Muss ich dann schon ein bisschen mehr noch leisten. Und das will man natürlich zunehmend weniger. Aber sie sind nicht nur Studien im MINT-Bereich, sind auch die Fachberufe in diesem Bereich. Und man will ja auch nicht früh aufstehen heute oder, und sich die Hände irgendwie schmutzig machen in gewissen Tätigkeiten. Wir beobachten einfach nicht, dass wir auch, wenn ich eben von Luxemburgisierung rede, gewisse Sachen, das sollen doch eigentlich Ausländer machen. Und wir können es auch bei Ärzten zum Beispiel beobachten. Also im Spital sind über 40% der Ärzte heute Ausländer, Ausländerinnen.
Gut, aber wir tun uns die mit der Nummer aus Klausus ja selber.
Aber es ist eben nicht nur das. Es ist auch der Schweizer gar nicht mehr so... wahnsinnig interessiert sind und wenn sie dann Arzt werden,
wieder ein strenges Studium.
Strenges Studium und nachher natürlich im Idealfall Teilzeit, irgendwie 30% in einer Praxis, Man findet ja auch da hat eine Feminisierung stattgefunden. Oder? Also typischerweise ist das dann eine Frau, die heute Ärztin wird in der Schweiz, die irgendwie auch zwei Tage dann irgendwie in einer Praxis schafft.
Weil sie vielleicht auch noch Familie hat, habe
ich gezwungen. Weil sie Familie hat, genau. Und das ist auch absolut richtig so. Dagegen ist gar nichts einzuwenden. Oder? Okay. Nur heisst das natürlich, man muss heute auf eine Ärztestelle, oder? 100%, drei Leute vielleicht ausbilden. Oder? Mhm. Und darum langt es eben auch nicht, wenn in der Schweiz vielleicht ein bisschen mehr studiert, oder? Weil wir haben dann immer noch zu wenig Ärzte. Und das Ganze läuft eben auch ein bisschen darauf raus. Wir haben uns eigentlich darauf eingestellt, man kann ja die Leute eigentlich holen aus dem Ausland und wir konzentrieren uns jetzt auf so gewisse Tätigkeiten, die wir gerne machen und arbeiten auch ein bisschen weniger. Und da kann man den Leuten zunächst einmal gar keinen Vorwurf machen, dass sie so denken, weil wir können es uns ja leisten. Oder? Die Gefahr ist aber, dass gerade ein Land wie die Schweiz, oder, wo ja auch bekannt ist dafür, dass es ein sehr innovatives Land ist, und das ist auch eine unserer Stärken auch, dass wir natürlich gewisse Fähigkeiten dann mit der Zeit verlieren, wenn wir die nicht mehr selber machen, also unseren Wohlstand quasi weniger selber erarbeitet, sondern den Wohlstand mehr und mehr verwaltet.
Sie hören es konkret mit dem Ökonom Matthias Binswanger zum Thema, wie viel Staat braucht ein reiches Land wie die Schweiz und wie viel Leistung ist es bereit, dafür zu geben. Also, lassen Sie uns kurz den Umweg über die Politik machen. All diese Fragen und auch all Ihre Ausführungen kumulieren sich ja in dieser anstehenden Abstimmung über 10 Millionen Schweiz. Braucht die Schweiz dann aus Ihrer Sicht zum Erhalten von ihrem Wohlstand nicht weiterhin eine höhere Zuwanderung, wenn wir sagen, wir verwalten und die Produktivitätigkeiten machen zum Beispiel Ausländerinnen und Ausländer, also gerade was den Arbeitsmarkt betrifft.
Ja. Man muss natürlich immer Vorteile und Nachteile anschauen von gewissen Entwicklungen. Und wie gesagt, natürlich Zuwanderung hat unser Leben sehr erleichtert in der Schweiz, bequem gemacht und es geht ja überhaupt nicht darum, dass man jetzt Zuwanderung abstellen würde. Es geht mehr darum, ob man nach wie vor eine schrankenlose Zuwanderung will oder ob man die nicht verstärkt will steuern, dass eben die Menschen in die Schweiz kommen, die man eigentlich braucht, tatsächlich. Und auf der anderen Seite müssen wir auch schauen, dass in der Schweiz die Lebensqualität erhalten bleibt. Und Lebensqualität sehen wir ja schon jetzt, die letzten zwei Jahre, wahrscheinlich, also 2023, 2024, ist bereits das Bruttoinlandprodukt pro Kopf zurückgegangen. Vermutlich wird es auch 2025 zurückgegangen sein. Das heisst, der Wohlstand steigt gar nicht weiter an.
Mehr, für jeden Einzelnen.
Wenn man eigentlich wächst, nur durch Zuwanderung. Auf der anderen Seite entstehen aber weitere Probleme, wo wir da mit so Wörtern wie Dichtestress dann, beschreiben, aber eben steigende Wohnungspreise, steigende Immobilienpreise, immer mehr Verkehr auf den Strassen. Und da muss man sich dann halt fragen, welche Vorteile, welche Nachteile will man da tatsächlich in der Schweiz? Und entscheidend ist eigentlich das Volk, das in der Schweiz entscheiden muss.
Jetzt fragt sich natürlich eine Frage, die über dem steht. Jetzt bei dieser Initiative reden die Initianten von 10 Millionen. Wir können auch 9 nehmen oder wir können auch 13 nehmen. Aber ist es dann überhaupt möglich für die Schweiz mit einer stabilen Bevölkerung, also mit nicht dem extremen Wachstum, das wir jetzt in den letzten Jahren haben, aber mit einer stabilen Bevölkerungszahl wirtschaftlich und gesellschaftlich überhaupt schlagfertig zu bilden?
Möglich ist das selbstverständlich, wenn man das will. Möglich ist aber auch eine 20 Millionen in der Schweiz, wenn man indische Slums zum Vorbild nimmt. Also möglich ist unglaublich viel, oder? Und die Frage ist
natürlich bei uns bleibender Wohlstand, würden ja jetzt die meisten sagen, oder?
Die Frage ist eigentlich, was man tatsächlich will in der Schweiz. Und jetzt eben, wenn es heisst, wir brauchen die Leute, wir haben uns halt auch darauf eingerichtet. Eben, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, dass wir eigentlich die Leute ja können aus dem Ausland holen und wir machen die Tätigkeit jetzt nicht mehr, weil wir natürlich müssten verstärkt wieder die Tätigkeiten auch machen, oder? Dann wäre das durchaus möglich.
Aber man sagt das immer, wir sind ja viel zu wenig, wir könnten das gar nicht.
Wir brauchen natürlich auf einem gewissen Ausmaß auch mehr Jobs, oder? Auch in der Bürokratie, gerade weil wir mehr Zuwanderung haben. Also die bedingen natürlich wiederum weitere Jobs auch. Also das eine kreiert auch das andere, oder? Und jetzt kann man natürlich auf einem tieferen Niveau könnte man durchaus sagen, wir können auch so existieren. Man kann auch dafür sorgen, zum Beispiel, dass man ältere Leute besser wieder integriert in den Arbeitsmarkt. Das ist auch ein weiteres Problem, dass sich das nicht lohnt, heute auch noch ab 65 noch weiter zu arbeiten. Aber das kann man natürlich flexibilisieren. Man könnte Anreize besser setzen. Da kann man natürlich sehr viel auch im Inland selber noch machen. Damit will ich nicht sagen, wir müssen das unbedingt so machen, aber man darf das nicht so einseitig betrachten, oder? Einfach Schweizer Wirtschaft funktioniert nur, wenn es da permanent immer eine hohe Zuwanderung gibt. Das ist einfach, weil wir im Moment uns so eingerichtet haben, oder?
Gut, aber jetzt könnte man natürlich auch sagen, anstatt dass man jetzt moralische Appell an eine höhere Leistungsbereitschaft von Schweizerinnen und Schweizer stellt, könnte man sagen, ja, aber Zuwanderung ist einfach eine saubere ökonomische Lösung.
Es gefällt uns dann aber auch nicht, wenn wir immer mehr müssen, quasi Verdichtungsghettos leben, wenn man die Städte immer mehr zubaut, wenn immer mehr Verkehr ist. Das gefällt uns ja auch nicht. Also das ist auch nicht das, was wir denn wirklich wollen. Aber es gibt natürlich ein gewisses Problem in dieser Hinsicht, dass es natürlich schwierig ist, heute jungen Leuten zu sagen, ihr müsst euch jetzt wieder mehr anstrengen, damit es euren Kindern mal besser geht, als es euch gegangen ist. Weil das ist heute kein überzeugendes Besprechen mehr. Weil sie leben schon selber unter besten Umständen. Sie können auch weniger arbeiten, sie können auch zeitweise gar nicht arbeiten. Man kann zurück zu den Eltern, die haben auch genügend Einkommen, um noch zu finanzieren. Das heisst, es ist eigentlich gar keine Notwendigkeit da. Man lebt sehr gut in der Schweiz, auch wenn man nur 60% schafft. Und ja, was will man da sagen, oder? Tatsächlich ist es so, man kann so leben und es gibt da wenig überzeugende Argumente, um die Leute zu überzeugen, jetzt wieder mehr zu arbeiten. Insbesondere auch deshalb, weil natürlich in Wirklichkeit viele von diesen Berufen, die wir auch neu geschaffen haben in dieser Bürokratie, nicht sehr attraktive Berufe sind. Oder? Also zum Beispiel ein Zertifizierungsauditor. Das ist jetzt natürlich nicht, wahrscheinlich nicht ein Beruf, der viele zu Begeisterungsstürmen
hier ist. Aber ist gut bezahlt, sie haben wenig gearbeitet und sie haben wenig Leistung.
Genau, aber ist natürlich nicht etwas, wo ich mich jetzt quasi, was mich jetzt wahnsinnig motiviert als junger Mensch. Oh, jetzt kann ich da toll arbeiten als Zertifizierungsauditor. Und das ist nur ein Beispiel für ganz viele Berufe in diesem Bereich. Es fehlt vielfach auch der Sinn heute von vielen Tätigkeiten. Das heisst, es ist schwierig, sich zu begeistern für die Tätigkeit, die man hat. Oder, und das erschwert es nochmal. Und das
da
ist
wären wir billig wieder zurück bei
genau,
ist auch Psychostress. Gut,
warum man auch Burnout hat. Mhm. Oder? Es ist gar nicht so sehr die Leistung, die das Problem ist, weil solange ich etwas gerne mache oder, und die Forderungen hoch sind, stört mich das eigentlich gar nicht so typischerweise. Oder? Weil ich weiss ja, warum ich das mache. Ich mache es irgendwie auch gern. Da sehe ich das auch als Herausforderung irgendwo. Wenn ich aber Stress habe für Tätigkeiten, wo ich den Sinn gar nicht drin sehe. Oder?
Und sie auch nicht,
und nicht mehr gerne machen und dann auch unter Druck gesetzt wird, dass ich jetzt dann möglichst schnell irgendeinen Bericht schreibe zum Beispiel oder das Konzept erarbeite, wo gar niemand liest nachher. Mhm. Dann kommt man natürlich schneller in so einen Burnout rein, wenn man sich dann fragt, ja, wozu mache ich denn das eigentlich und was soll das eigentlich? Und das ist natürlich ein Problem. Es gibt auch viele Berufe, wo es wirklich schwierig ist, sich für die zu begeistern.
Ich will noch mal zurückkommen, gerade in dem Zusammenhang. Sie haben das schon mal angetönt. Sie kritisieren ja unser Bildungssystem auch ein bisschen in dem Zusammenhang. Sie sagen, sie reden von Abwertung vom Wissen zugunsten von Pseudokompetenzen. Also, wie müssen wir das genau verstehen?
Ja, dass wir natürlich quasi heute Wissen abgewertet haben. Also es geht nicht mehr um Wissensvermittlung in den Schulen, sondern es geht um Kompetenzen. Oder?
Also was vermitteln Sie?
Und Kompetenzen sind natürlich grossartige Worthülsen, wo umfangreich in Lehrplänen beschrieben sind. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel das Fach Wirtschaft nehme und ich schaue da in den Lehrplan hinein, was da 12- bis 14-Jährige denn als Kompetenzen sollten haben. Also die sollten verantwortungsbewusst irgendwie können Überlegungen anstellen über zukünftige Wirtschaftssysteme. Haben aber keine super. Ahnung, wie eine Wirtschaft wirklich funktioniert, oder? Weil sie die Grundkenntnis überhaupt nicht haben. Also ich wäre ja froh, wenn unsere Fachhochschulstudierenden die Kompetenz hätten, wo man da 12- bis 14-Jährigen zuschreibt. Das heisst, da entstehen einfach so fiktive Kompetenzen, oder? Die dazu führen, dass man Schüler eigentlich dazu bringt, grossartig über irgendwelche Sachen daherzureden, die man aber nicht wirklich versteht. Oder?
Also,
und die grundlegenden Kenntnisse fehlen dann aber am Schluss. Oder?
Also Sie sagen eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, dass für überhaupt so Kompetenzen zu erwerben oder sie zu haben, braucht es gleich das Wissen. Also um zu sagen, wie ist eine gute Zukunft, muss ich mal wissen, wie eine Wirtschaft funktioniert.
Ich muss wissen, wie sie funktioniert. Und ich brauche auch ein gewisses Wissen, um überhaupt sinnvoll denken zu können. Wenn ich alles immer nachschauen muss, wie es jetzt wirklich ist, kann ich gar nicht mehr denken. Dann bin ich nur noch dran, immer zu schauen, was ist da genau, was ist dort, aha, wie funktioniert. Und ich selber weiß es gar nicht mehr. Das heisst, ich muss ein gewisses Grundwissen haben. Nicht einfach, dass das Wissen auswendig gelernt ist, da, sondern um überhaupt sinnvoll denken zu können. Oder? Und das wird da natürlich viel zu wenig berücksichtigt. Oder?
Aber die Show ist gut. Also präsentiert wird das Ganze zunehmend in Form von Show und Präsentationen, ja, wo wir noch früher.
Ja, wir tun eigentlich immer mehr so Illusionen aufbauen, die auf dem Papier, beziehungsweise heute natürlich irgendwo auf dem Internet, dass alles grossartig aussieht. Oder? Wir haben alle unsere Leute so toll ausgebildet in dem und dem und die haben jetzt alle und die Kompetenzen. Oder? Aber in der Realität beobachten wir natürlich eine riesige Diskrepanz, oder? Zwischen dem, wie es wirklich ist, was die Leute haben, und dem, was man da als Fiktion sozusagen aufbaut.
Aber was kommen da am Schluss für Leute aus einem Studium raus, wenn sie sagen, das Grundwissen fehlt schon. Also die machen zwar die guten Präsentationen, aber das Grundwissen fehlt. Das merkt man ja dann irgendwann, oder?
Das ist halt unsere ganze Gesellschaft heute auch, oder? Wir reden sehr oberflächlich über viele Sachen daher heute, ohne wirklich etwas zu wissen. Das ist schon in der Politik so, oder? Ein Politiker muss sich also ja ständig kompetent zu Themen äußern, die er eigentlich nicht versteht. Das heisst, er muss ständig so tun, als ob er da Bescheid weiss und kompetent ist. Und das ist eigentlich das, was wir auch heute lernen, also gescheit daherzureden. Und was ich auch beobachte bei Studierenden, die sind immer besser geworden. So in Präsentationen, die können sehr gut reden, darin sind sie gut geschult. Oder? Wenn man aber dann nachfragt, warum ist etwas so und was steckt denn da eigentlich dahinter, oder dort sieht man dann sehr schnell, da ist kein Wissen mehr vorhanden und auch kein Interesse zu einem grossen Teil, weil es wird ja nicht belohnt. Oder? Das heisst, man will gar nicht wissen, so, warum.
Schafft man ein Studium dann ohne das Wissen?
Ja, zum Teil ja, würde ich sagen. Oder? Zum Teil kann man sich da Türen mogeln, auch indem natürlich immer mehr Leistungsausweise erbracht werden, heute über Gruppenarbeiten, über irgendwelche Präsentationen, wo dann angeblich die Kompetenzen demonstriert werden dürfen. Und wenn ich das ein bisschen geschickt anstelle, kann ich mich schon da in einem gewissen Sinn Türen mogeln. Damit würde ich jetzt nicht die Studierenden schlecht reden. Wir haben nach wie vor sehr gute Studierende, die sich auch sehr viel Mühe geben. Oder? Aber man hat natürlich auch die anderen. Und das ist aber zum Teil auch nicht ihre Schuld, weil wir ja immer mehr eine Tendenz haben, auch in der Schweiz, dass mehr sollen studieren. Und da hat man halt immer mehr so Jugendliche auch überredet. Mach doch du noch ein Fachhochschulstudium. Ja, was soll ich denn studieren? Ja, am besten machst du mal Betriebsökonomie. Wir machen halt Betriebsökonomie, obwohl eigentlich das Interesse gar nicht da wäre. Aber das Prestige ist halt besser, wenn man ein Studium hat, als wenn man irgendwie nur eine Lehre oder eine höhere Fachbildung hat.
Ja, aber jetzt, wenn wir jetzt gerade auf das duale Bildungssystem vielleicht noch kurz zu reden kommen, jetzt hat man gerade entschieden, es soll dort auch, damit es eben ein bisschen aufgewertet wird, soll es einen Bachelor geben, soll einen Masterabschluss geben, soll dann auch so heissen. Aber es bleibt halt eben für viele eine Ausbildung zweiter Klasse.
Ja, das dürfte eben nicht sein, oder?
Aber es ist
immer mehr so geworden, oder? Weil natürlich auch der grosse Schweizer Traum nicht mehr lebt. Quasi das Pendant zum amerikanischen Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär, war in der Schweiz vom Lehrling zum CEO. Und das wird natürlich auch immer mehr erschwert oder massiert. Das ist nicht mehr so leicht möglich. Und dann animiert man natürlich mehr Jugendliche, doch eine Matura zu machen, zu studieren. Was dazu führt, dass tendenziell die Qualität abnimmt von denjenigen, die eine Lehre machen, oder? Weil die guten Leute machen dann halt doch Matura. Dann stellen die Unternehmen das fest. Die sind im Durchschnitt nicht mehr so gut. Aha, jetzt müssen wir auch höhere Anforderungen setzen. Jetzt müssen wir auch für mehr Jobs eine Matura voraussetzen oder ein Studium. Was dazu führt, dass es noch unattraktiver wird, eine Lehre zu machen. Und so gibt das so einen Teufelskreis dann nach unten, oder? Indem man eigentlich aus, wie sagen, potenziell guten Fachkräften mittelmäßige Akademiker macht. Oder? Also unser Bildungsideal ist heute eigentlich der mittelmäßige Akademiker. Aber die Stärke der Schweiz war eigentlich nie der mittelmäßige Akademiker, sondern eigentlich die guten Fachleute. Und ich würde sagen, auch viele von diesen Jobs, die gefragt sind, oder? Gerade im Bereich mit künstlicher Intelligenz und so weiter, lernt man eigentlich besser on the job, oder? Als im Studium. Weil man sich immer mit neuesten Entwicklungen praktisch auseinandersetzen muss. Also gerade auch die Herausforderungen, die wir heute haben, sprechen eigentlich gar nicht für mehr Studium, sondern für mehr praktische Auseinandersetzung. Weil was fehlt, sind am Schluss genau die Leute, die sich auskennen, wenn es Probleme gibt und wie geht man um mit diesen Technologien. Das ist eigentlich das, was fehlt.
Wir könnten noch abendfüllend weiterreden, aber die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Kurz als letzte Frage. Wenn man Ihnen jetzt zugelassen hat, besteht aus Ihrer Sicht aber trotzdem die Hoffnung, dass die Schweiz den eingeschlagenen Kurs korrigieren kann?
Die Hoffnung besteht selbstverständlich. Und es ist auch, wenn wir ehrlich sind, ein Beklagen auf hohem Niveau. Also wir leben heute wahrscheinlich besser in der Schweiz, als man jemals in der ganzen Menschheitsgeschichte gelebt hat. Also das heisst, so hat man sich vor 100 Jahren wahrscheinlich das Paradies vorgestellt, wie wir da leben. Aber gerade darum ist die Gefahr natürlich gross, dass man die eigenen Stärken, die das eigentlich ausgemacht haben, dass man die tendenziell so ein bisschen vernachlässigt und abwertet und auch irgendwelche Trend nachrennt. Und darum ist es wichtig, dass wir uns eigentlich wieder auf unsere Stärken besinnen, wo genau der Zustand ermöglicht haben, das Paradies, in dem wir heute da leben.
Da bleiben wir dran. Vorerst ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung, Matthias Binser.
Sehr gern geschehen.
Wie viel Verwaltung braucht ein reiches Land wie die Schweiz und wie viel Leistung ist es bereit, dafür selber zu geben? Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist konkret mit dem Ökonom Matthias Binswanger. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Konkret ist Ihnen präsentiert worden von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung, ob digital oder analog.